ARD.
Bundesverteidigungsminister Pistorius warnt vor humanitärer Katastrophe in der Ukraine. Mit vereinten Kräften, wie die Menschen in Kiew mit der Notlage umgehen. Gazastreifen. Wird der Grenzübergang Rafah nach Übergabe der letzten Geisel wieder geöffnet? Und 81 Jahre nach der Auschwitz-Befreiung. Heute ist Holocaust-Gedenktag. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die Frühausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 27. Januar um 7.30 Uhr. Litauen ist eines der EU-Länder, das sich vom russischen Regime besonders bedroht fühlt. Auch deshalb baut Deutschland beim NATO-Partner im Baltikum gerade einen Großverband auf. Am Montagabend hat Verteidigungsminister Pistorius seinen neuen litauischen Kollegen getroffen, der zum Antrittsbesuch nach Berlin gekommen war. Dabei ging es auch um die Lage in der Ukraine. Hören Sie dazu einen Bericht unseres Korrespondenten Mario Kubina.
Wie eng die deutsch-litauischen Beziehungen inzwischen sind, das zeigt sich auch bei diesem Termin im Berliner Verteidigungsministerium.
Unsere beiden Länder verbindet vieles,
sagt Ressortchef Boris Pistorius. Ein Beispiel, die Unterstützung für die Ukraine bei der Abwehr der russischen Angriffe.
Immer mehr Menschen in der Ukraine haben keinen Strom, keine Heizung. In vielen Teilen wird auch die Wasser-, Fähr- und Entsorgung immer schwieriger. Und es droht angesichts von Temperaturen von minus 20 Grad eine humanitäre Katastrophe.
Pistorius ruft die anderen NATO-Verbündeten auf, die Ukraine noch stärker zu unterstützen. Deutschland habe bei der Luftverteidigung schon überproportional viel getan, wie es der SPD-Politiker ausdrückt. Ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit mit Litauen: der geplante Großverband der Bundeswehr, der auf Dauer an der NATO-Ostgrenze stationiert werden soll. 500 Soldaten sind es aktuell, fast 5000 sollen es bis Ende nächsten Jahres sein. Ein Engagement, für das sich der Minister aus Litauen ausdrücklich bedankt. Nur, wenn es irgendwann tatsächlich einen Waffenstillstand in der Ukraine geben sollte, würde Deutschland wohl auch hier einen Beitrag zur Absicherung leisten. Könnte sich die Bundeswehr mit all dem übernehmen? Pistorius winkt ab.
Ob die Bundeswehr überdehnt wird oder nicht, das hängt ja entscheidend davon ab, wer sich wo mit welchen Fähigkeiten am Ende engagiert. Und dafür ist es zu früh, das heute zu sagen.
Fest steht, ohne ein Ja aus Moskau kein Waffenstillstand in der Ukraine.
Es sind Worte und Schlagzeilen, die wir in letzter Zeit immer wieder hören und lesen. Humanitäre Krise in der Ukraine. Russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Wärme- und Wasserversorgung in Kiew ausgefallen. Wie aber geht es den betroffenen Ukrainern wirklich? Peter Sawicki hat mit Menschen vor Ort gesprochen über das Ausharren im eiskalten Kiew.
Das Dröhnen des Generators ist auch im Zelt nicht zu überhören. Doch dank des Geräts können Heizstrahler drinnen Wärme spenden. Katharina, eine ältere Frau, hat ihre Winterjacke ausgezogen und sitzt auf einem Stuhl. Sie sieht erschöpft aus. Seit 6 Tagen gibt es bei mir keinen Strom. Es ist schwierig. Wobei das merkwürdig ist. Im Hof und im Treppenhaus gibt es Strom, in der Wohnung nicht. Die ukrainische Hauptstadt Kiew leidet seit Wochen unter akutem Energiemangel, weil Russland gezielt Kraftwerke mit Drohnen und Raketen angreift. Einwohnerin Katharina kommt die Wärmestelle in einem Kiewer Park sehr gelegen. Ich bin schon gestern hergekommen. Hier kann ich meine Powerbank aufladen, mich etwas aufwärmen. Ein paar Stühle weiter sitzt Daria. Es ist wirklich kalt. In unserem Viertel, auf dem linken Flussufer, gab es gestern 3 Stunden lang Strom. Wir konnten wenigstens unsere Geräte aufladen. Wir kommen klar, aber unsere Haustiere frieren sehr. Das Zelt, das Katharina und Daria besuchen, ist nicht alltäglich. Es ist eine Jurte, ein traditionelles kasachisches Zelt. Dementsprechend ist die Ausstattung. Flaggen der Ukraine und Kasachstans sind aufgestellt. An den Wänden hängen Teppiche mit markanten orientalischen Mustern, traditionelle Kleider und Instrumente. Daria verspürt beinahe Heimatgefühle. Ich komme ursprünglich aus Kasachstan, lebe aber seit 2009 in der Ukraine. Dieses Zelt ist sehr interessant. Es sieht genauso aus wie jene, die früher Nomadenvölker in Kasachstan oder auch der Mongolei hatten. Die sogenannte Jurte der Unbeugsamkeit ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Janna hat an diesem Tag Dienst. Sie hat ein Backblech mit Gebäckbällchen in der Hand. Wir bereiten gerade Borsaki zu, traditionelle kasachische Hefeteigröllchen. Gleich schieben wir die nächste Portion in den Ofen. Borsaki sind hier sehr beliebt. Oft gibt es aber auch kasachischen Eintopf oder einfach nur Tee. Janna betont zudem den kulturellen Aspekt der Jurte. Man kann sich hier mit einem Land befassen, dessen Menschen uns sehr unterstützen. Das Projekt hat unter anderem ein ukrainischer Abgeordneter ins Leben gerufen, der Kontakt zu Politikern in Kasachstan hat. Auch die kasachische Diaspora in der Ukraine, Unternehmer, unterstützen das Projekt. Ähnliche Aufwärmstellen organisiert auch die Stadt Kiew. Weil der Bedarf an Wärme bei oft zweistelligen Minustemperaturen wächst, werden private Projekte wie die Jurte der Unbeugsamkeit immer wichtiger. Hinzu kommt der emotionale Faktor, wie Gast Daria betont. Die letzten Tage waren nicht so toll. Wegen des Beschusses konnten wir oft nicht schlafen. Aber was soll's, so ist nun mal die Situation. Zumindest können wir uns einander Halt geben. Ein solches Projekt, sagt sie, tue genau das. Es gebe den Menschen das Gefühl, dass man den bislang schwierigsten Kriegswinter gemeinsam überstehe. Sie selbst hat das vor kurzem auch anhand einer anderen Geste erlebt. Eine entfernte Bekannte hat sich gemeldet. Wir hatten lange keinen Kontakt gehabt. Jetzt hat sie gesagt, ich habe eine freie und beheizte Wohnung. Ihr könnt dort bleiben, solange ihr wollt. Kostenlos. Die Leute helfen sich einfach gegenseitig. Doch bei Katerina ist ebenso zu spüren, wie sehr die Lage die Zivilbevölkerung auszehrt. Sie hat Tränen in den Augen. Ich habe heute Geburtstag, werde 72 und feiere mit einer Tasse Tee. Was ich mir wünsche, einfach etwas Wärme und Komfort.
Schauen wir jetzt auf die Lage im Nahen Osten. Mit der Rückführung der letzten getöteten Geisel der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen nach Israel ist eigentlich der Weg frei für die Wiedereröffnung des vor allem auch für humanitäre Hilfslieferungen wichtigen Grenzübergangs Rafah. Dennoch gibt es im Moment noch keine konkreten Informationen dazu. Die deutsche Presseagentur schreibt, mit der Öffnung der Grenzstelle zwischen Ägypten und dem Küstengebiet wären die Voraussetzungen zum Eintritt in die zweite Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans erfüllt. Diese Phase sieht die Entwaffnung der Hamas vor. Die palästinensische Terrororganisation hat dies bisher abgelehnt. US-Präsident Trump hielt der Hamas, deren Unterstützung bei der Suche nach den sterblichen Überresten des von ihr entführten israelischen Polizisten Rangvili zugute. Sie haben sehr hart daran gearbeitet, die Leiche zurückzuholen. Sie haben dabei mit Israel zusammengearbeitet, sagte er der US-Nachrichtenseite Axios. Israel werde im Gegenzug die Leichen von mindestens 15 Palästinensern übergeben, zitierte die Times of Israel, eine sogenannte informierte Quelle. Heute am 27. Januar, 81 Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz, gedenken Politik, Theater, Kirchen und Bürger der Opfer des Holocaust. Es gibt Gottesdienste und verschiedene Veranstaltungen. Ab Sonnenuntergang wird in Berlin das Brandenburger Tor mit dem Schriftzug der internationalen Gedenkkampagne #WeRemember angestrahlt. Hören Sie dazu unseren Korrespondenten Julio Segador aus Israel und er erklärt uns auch, warum der zentrale Gedenktag dort heute nicht stattfindet.
Der heutige internationale Holocaust-Gedenktag ist weltweit ein zentrales Datum des Erinnerns. Es ist der Blick zurück auf eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Der Gedenktag erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Allein dort in Auschwitz ermordeten die Nationalsozialisten über 1 Million Menschen. Seit 2006 wird der Tag international begangen. In Deutschland war er bereits seit 1996 ein nationaler Gedenktag. Vor allem Zeitzeugen rufen an diesem 27. Januar immer wieder dazu auf, jeder Form von Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz aktiv entgegenzutreten. Niemals dürfen sich solche Gräueltaten wiederholen. Weltweit leben nach Angaben der Claims-Konferenz schätzungsweise noch rund 196.000 Holocaust-Überlebende in mehr als 90 Ländern. Etwa die Hälfte davon lebt in Israel. Doch die Zahl der Zeitzeugen wird immer kleiner. In Israel findet der zentrale Holocaust-Gedenktag nicht heute, sondern erst im April statt. Er richtet sich nach dem jüdischen Kalender. Das Datum wurde gewählt, um an den Aufstand im Warschauer Ghetto zu erinnern.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Claudia Drews und ich bedanke mich fürs Zuhören.